Das Thema, das steht da im Wochenflyer. Habt ihr einen Knatsch? Nicht zu Hause. Mit der Kohle, das ist etwas Privates, darüber spricht man nicht, über die Kohle. Ja. Die verheizt man auch nicht. Außer man hat ein Kuvert mit einer 100er-Note und irgendwie gerät sie dann so zu dem Holz, das man einfeuert, und dann ist sie plötzlich weg. Das ist ja uns mal passiert, gell? Genau. Dann haben wir auch einen Knatsch gehabt mit der Kohle. Geld spielt bei uns meistens eine wichtige Rolle. Oder? Wenn nicht manchmal eine ganz zentrale Rolle. Denn ob wir jung oder alt sind, wir träumen von mehr. Denn mit mehr Kohle könnten wir noch mehr kaufen. Nicht EE geschrieben, sondern EH, mehr. Und wenn es da mal brenzlig wird und die Kohle fehlt, dann machen wir uns gleich Sorgen. Nun, für die einen ist das Geld ein Statussymbol, für die anderen ein Machtinstrument und für die dritte die Sicherheit. Das Mittel der Sicherheit. Aber es gab da früher mal so eine Zeit, da waren die Spielregeln ganz einfach. Die Männer arbeiteten und verdienten die Kohle. Die Frauen blieben zu Hause und verwalteten die Kohle. Treffen sich zwei Frauen vor dem Migros. Da sagt die eine zur anderen: Du, weißt du, wir haben jetzt was Neues. Wir haben ein gemeinsames Sparkonto. Sagt die andere. Geht das gut? Gibt das nicht ein Durcheinander? Nein, sagt die andere dann. Nein, überhaupt nicht. Wir haben eine geniale Aufgabenteilung. Er zahlt ein und ich heb ab. Ich weiß ja nicht, ob du einen Knatsch hast, eben mit der Kohle. Ob du so eine Person bist, die sich immer fragt, reicht's? Komme ich durch? Was mache ich am Ende des Geldes, wenn noch so viel Monat übrig ist? Der Apostel Paulus, ja, der kann uns vielleicht weiterhelfen in dieser Situation. Hören wir mal hinein in seine ermutigenden Worte, 1. Timotheus 6:6-8 und dann noch ein paar Verse weiter. Gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn man nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Was haben wir in die Welt gebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Und dann fährt er weiter zu diesem Thema, Timotheus 6:17-19. Die im Sinn dieser Welt reich sind, sollen nicht so überheblich werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen, der wieder zerrinnen kann, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, wenn wir es brauchen. Sie sollen freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Wenn sie an guten Tagen reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Knatsch mit der Kohle. Wir wollen uns leiten lassen von diesen Worten von Paulus und ermutigen lassen. Und Kohle, das steht ja für Geld. Und jetzt habe ich da etwas herausgefunden, dass jeder Buchstabe von Kohle eine Bedeutung hat. K wie eine kleine Geldtheologie. O wie Opfer oder Täter. H wie Herr oder Diener. L wie Lob oder Laster. E wie Entwicklungspotenzial. Zwei Ostfriesen stehen vor der Bank. Der eine sagt zum anderen, du, ich habe hier Geld in der Hand. Wenn du errätst, wie viel das ist, gehören die 2 Euro dir. Der andere kratzt sich da an seiner Glatze und sagt, ach, was soll ich mein Kopf zermarten und zerbrechen wegen 2 lumpigen Euros? Ja, wir wollen uns auch nicht den Kopf zerbrechen und zermarten, aber wir wollen bereit sein für eine ermutigende Berührung durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, in unseren Gedanken und Gefühlen und vor allem im Verhalten dem Geld gegenüber. K wie kleine Geldtheologie, nicht von Homer Simpson, diesem Typ da, sondern aus der Bibel. Schaut, die Bibel schreibt in etwa über 700 Bibelworten übers Geld. Also das ist schon ein Thema in der Bibel, nicht? Und auch bei Jesus war es ein Thema. Der redete auch übers Geld, nicht? Der idealisierte das Geld nicht, nein. Er sprach, wir sollen Steuern zahlen und er hatte sogar in seinen Reihen einen Finanzchef. Einer, der zum Geld schaute. Und in diesen 29 Gleichnissen, die er erzählte, sind knapp die Hälfte, 13 davon, sprechen über irdische Güter, über den Gebrauch von den irdischen Gütern, das heißt auch vom Geld. Und das hat in meinen Augen einen einfachen Grund, dass unser Umgang mit Geld und unser geistliches Wachstum ganz offensichtlich miteinander zusammenhängen. Doch so häufig die Bibel auch übers Geld spricht, so will es uns etwas viel Tieferes sagen. Es geht nämlich im Grunde genommen um die Hingabe, um das Vertrauen, die Freiheit, um unsere Liebe zu Gott im Umgang mit dem Geld. Geld ist nicht einfach Münze oder Schein, Aktie oder Kassenobligation. Das Geld nimmt unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Seele, unsere Nerven in Beschlag. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass es da einen direkten Nerv gibt, von da hinten, vom Portemonnaie zum Hirn. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Wenn es da hinten zuckt, dann zuckt es auch da oben. Und manchmal auch umgekehrt, oder? Aber Geld ist weder gut noch schlecht, Geld ist einfach Geld. Und Geld bietet keine Sicherheit, das müssen wir auch bedenken. Und letztlich müssen wir sagen, wer gibt uns das Geld? Der Arbeitgeber? Ja klar, okay, oder wer auch immer. Geld brauchen wir, das ist logisch. Geld brauchen wir. Aber wenn Gott Geber ist von allen guten Gaben, dann meine ich, dann gehört nicht nur die Zwetschge und das Rüebli oder vielleicht sogar das Auto. Ah, wie habe ich das Auto bekommen? Ah, vielleicht mit Geschenk. Aber ich habe ja auch etwas bezahlt, ich habe gearbeitet und dennoch muss ich sagen, wenn Gott Herr ist über allem, dann ist er auch Herr und Eigentümer eigentlich über das Geld. Paulus hat das doch vorhin so gesagt. Was habe ich in die Welt gebracht? Bist du schon mit einer hunderten Note auf die Welt gekommen? Schön wär's, hä? Aber leider nein. Und wie gehst du wieder raus? Paulus sagt beides mal nichts. Also wir kommen mit nichts rein und wir gehen mit nichts raus. Und dazwischen haben wir etwas, mit dem wir gesegnet sind. Und Gott ist der Geber. Er ist der Geber von allem. Auch, dass wir Geld besitzen können. Und damit eben auch richtig umgehen können. Das ist es. Er wird uns versorgen. Er wird uns versorgen. Und so vertrauen wir auf ihn und wollen uns auch keine Sorgen wachsen lassen. Und wenn wir nachdenken über das Geld, dann fühlen wir uns manchmal als Opfer, weil wir zu wenig haben oder zu wenig bekommen. Gerecht oder ungerecht, das lassen wir jetzt mal sein. Oder als Täter. Wer gewinnt diesen Kampf zwischen Opfer und Täter? Ob wir nun cool unsere Kohle verjubeln oder auf die hohe Kante legen, das ist letztlich nicht eine Frage des Kontostandes, sondern des Charakters. Und darum stelle ich euch jetzt mal vier solche Kohle-Charaktertypen vor. Der erste Typus, die oder der Zügellose. Der oder die Zügellose. Das sind eben diese Shopaholics, diese Kaufsüchtigen, die immer und immer wieder alles haben müssen. Und zwar immer das Beste und das Teuerste. Sie haben nicht genug. Immer mehr und mehr und mehr. Und was machen sie mit dem Alten, das sie ja schon besitzen? Von dem können sie sich nicht trennen und darum sammeln sie und sammeln und sammeln und die Hütte und das Haus oder das Zimmer wird immer voller und voller und die Schränke platzen fast. Wegschmeißen, das kennen sie fast nicht. Es werden diese Zügellosen. Sie sammeln und horten wie der Typus Nimrod aus dem 1. Moses 10. Der war der große Sammler und Jäger. Zweiter Typus, der oder die Bescheidene. Die leisten sich kaum etwas. Aber sie spendieren einfach von ganzem Herzen. Vor allem, wenn es um die eigene Familie geht und manchmal sagt man auch schön, ja, die Gemeinde ist auch Familie, voilà, dann haben wir auch noch was davon. Manchmal ist so im Unterbewusstsein so eine Tauschmentalität vorhanden, nicht? Man gibt und gibt und gibt und bekommt dafür Liebe, Wertschätzung. Geht diese Rechnung nicht auf, dann folgt die große Enttäuschung bei diesen Bescheidenen und sie nehmen die Opferrolle ein. Ein dritter Typus, der Knauserige. Ach, man spricht da von Geizhälsen. Kennt ihr übrigens das Rezept von Tomatensuppe bei den Geizhälsen? Das ist ganz einfach. Man koche heißes Wasser und gieße es in einen roten Teller. Rausgekommen? Dann überleg noch ein bisschen. Man könnte diese umschreiben. Angst um die Kohle. Ja, keine Geschenke machen. Jeden Rappen umdrehen, bevor er ausgegeben wird. Verbissenheit, immer schön auf das Geld fixiert sein. So die Identität zu haben, ich gleich Geld, Geld gleich ich. Das wären so die Kennzeichen. Und der vierte Typus, die oder der Großzügige. Ja, die führen keinen Buch, wer den letzten McChicken Burger mit Speck bezahlt hat. Ihre Freigebigkeit zeigt sich nicht nur im Geld ausgeben und Geld verteilen und Geschenke machen, sondern sie sind sowieso gelöste Menschen und locker im Umgang mit anderen. So großzügig sie auch sind, so hohe Erwartungen haben sie auch manchmal da drin im Herzen von Dank und Lob. Und finden das gar nicht cool, wenn der nicht kommt. Okay, die Frage ist, welcher Typ bist du? Oder welche Kombination von Typen? Paulus sagt da, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen, 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Also Genügsamkeit. Und was wir haben, das sollen wir dann auch genießen. Machen wir eine kurze Verschnaufpause und gehen dieser Frage nach. Aber es ist mir fast zu einfach, diese Frage. Stell dir Situationen vor, welcher Typ du bist. Denke an verschiedene Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht großzügig, bescheiden oder eben zügellos oder knausrig bist. Denk mal kurz darüber nach. Also Hand aufs Herz. Wer will denn von sich sagen, dass er zügellos sei oder knausrig? Wir sind doch alle so liebe, fromme Leute, oder? Schön bescheiden und großzügig, oder? Kein Problem, oder? Kein Problem. Also, zeigt euch mal was. Das ist so, diese Linie, diese Geldlinie. Okay. Dann haben wir so in der Mitte, was haben wir da in der Mitte? Wir haben da den Großzügigen und hier den Bescheidenen. Ja, und das sind wir ja, oder? Wir sind ja großzügig. Niemand sagt ja eben, dass es hier da irgendwie zügellos oder knausrig zu und her geht. Nein, das sind wir doch nicht. Wir outen uns nicht. Und darum die Frage nach Situationen. Das ist eine ganz geniale Stärke, großzügig und bescheiden zu sein. Von dem spricht auch die Bibel. Das ist wirklich das, was Gott uns gibt. Eine Gabe, großzügig und bescheiden zu sein. Nun, eine Stärke kann in übertriebener Art und Weise zur Schwäche werden. Okay. Zu Schwäche. Hier, der Großzügige kann plötzlich zum Zügellosen werden. Situation. Oh, jetzt ist Ausverkauf. Oh, da gehst du in den Laden. Da ein Schnäppchen, dort ein Schnäppchen. Oh, super, da kaufe ich das. Habe ich 10 Schnäppchen gehabt. Wow, komm nach Hause, 10 Schnäppchen. Nur 100 Franken, was ist das? Der Kleiderstapel ist so hoch. Okay, wobei gehe ich jetzt diesen Kleiderhaufen da hinein? Oh, ich habe ja noch so viele andere Kleider. Wann ziehe ich die dann aus? Versteht ihr? Ein, an. Was? Die Kleider ausziehen und anziehen, okay, ja. Okay. Aber versteht ihr das, was ich sagen will? Wir meinen dann oft, oh, super Katalog, oder? Kostet nur 2 Franken, das kaufe ich. Und dann brauche ich es einmal und dann ist es kaputt. Das sind nur 2 Franken. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Wir haben manchmal so die Tendenz, dass diese Stärke der Großzügigkeit überschwappt zur Zügellosigkeit. Du kennst vielleicht so Situationen in deinem Leben. Okay, ist in Ordnung. Und dasselbe natürlich da auch, der Bescheidene, ja, der wird zum Knauserigen oder zum Geizhals. Genauso, es gibt Situationen im Leben, wo du denkst, wow, super, das ist das Geld. Und dann kommt irgendetwas, so ein Einzahlungsschein oder was. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da gebe ich nichts. Die sind selber schuld, dass sie in diese Suppe hineingeraten sind. Die sollen schauen, wie sie selber rauskommen. Und dann hütest du dein Geld und verteidigst du dein Geld. Situation, nur ein Beispiel, wo diese Stärke plötzlich überschwappt zur Schwäche. Hast du verstanden, was ich damit meine? Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass das H in der Mitte steht. Das H, Herr. Der Herr soll in der Mitte stehen, hier. In der Tat, er segnet mich mit Bescheidenheit. Er gibt mir die Gabe der Großzügigkeit. Und das soll ich gut verwalten. Und er wird mich auch erinnern, wenn ich da mal einen Auswuchs habe oder so eine Flucht habe, eine Tendenz habe, dann wird er mir das auch zeigen durch den Heiligen Geist. Genial. Herr oder Diener. Auch in der Frage des Geldes. Herr oder Diener. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und die Bibel spricht dann oft, auch in diesem Zusammenhang, wenn es ein schlechter Herr ist, vom Mammon. Und damit ist nicht nur einfach das Geld gemeint, sondern überhaupt der ganze Reichtum, materieller Reichtum, den Luxus. Und wir wissen es doch. Wir wissen es doch von ganzem Herzen und ganzem Verstand auch. Wir haben es ja erlebt. Das Geld kann uns nicht hundertprozentig retten oder hindern, dass wir morgen krank sind, dass wir vielleicht morgen ausgeraubt sind, dass du morgen unglücklich bist oder vielleicht sogar tot bist. Das Geld gibt uns da keinen hundertprozentigen Schutz. Gott ist unser Schutz. Dieser Herr ist unser Schutz und er vertraut uns das Geld an, damit wir es richtig verwalten können. Und er ist unsere Lebensversicherung. Der Mammon ist wie eine Droge. Der Reichtum kann wie eine Droge sein, oder ist wie eine Droge manchmal. Er versklavt. Und die Gebote des Reichtums, des Mammon, die sind gnadenlos. Aber Gott, der beschenkt uns mit seiner Gnade in Christus. Und dieser Gott versklavt uns nicht, sondern er will uns befreien. Und darum ist das H in der Mitte auch bei der Kohle. Denn der Herr, Jesus Christus, soll Herr sein, nicht nur über mein Leben, sondern auch über meine Kohle. Es geht um diese Lebenshingabe an ihn, dass dieser Heilige Geist in uns kommt und in uns wirkt. Dass wir das, was er uns anvertraut, hat auch richtig einsetzen können. So sagt Paulus, 1. Timotheus 6, Vers 6, gewiss bringt es großen Gewinn, Gott zu dienen, wenn man nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Lassen wir den Herrn Jesus Herr sein über das Leben, über das, was er uns gibt, auch finanziell. Und darum soll das Ganze ein Lob sein und kein Laster. Die Kohle soll Ausdruck sein meiner Anbetung, denk daran. Mein Umgang mit Geld ist Gottesdienst. Ich diene Gott damit. Ich bete Gott an mit Worten, mit Liedern, aber ich bete auch ihn an mit den Taten, mit meinem Besitz. Wohin fließt dein Geld? Für was gibst du das Geld aus? Wie investierst du das Geld? Gottes Wort fordert uns auf, hier Verantwortung zu übernehmen. Und in dieser Haltung, dass Christus der Herr ist, auch über mein Geld, sollen wir es richtig verwalten. Sollen es wir richtig ausgeben, investieren. Investieren wieder ins Reich Gottes. Es ist meine persönliche Überzeugung und Lebensdevise, das Geld, das Gott mir anvertraut hat, dass ich ihm das wieder zur Verfügung stelle. Und mit dem will ich ihm dienen. Und zwar so, wie es Paulus sagt, nochmal diese Verse, 1. Timotheus 6, 17 und 19 bis 19. Die, die im Sinne dieser Welt reich sind, sollen nicht so überheblich werden. Sie sollen ihr Vertrauen nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen, der wieder zerrinnen kann, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, wenn wir es brauchen. Er versorgt uns. Sie sollen freigebig sein und bereit, mit dem anderen zu teilen, wenn sie an guten Tagen reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben gewinnen. Und genau darum steckt dieses Entwicklungspotenzial. Kohle, wie Entwicklungspotenzial. Paulus zählt einige Dinge auf in diesen Versen, die mich persönlich berühren, die mich herausfordern und ermutigen, so zu leben. Er ruft mich auf, nicht überheblich zu sein. Also genau da, diese Tendenzen, diese Schwächen immer wieder anzusehen und unters Kreuz zu bringen. Nicht überheblich sein. Paulus spricht von Freigebigkeit. Paulus spricht vom Teilen. Und er spricht auch von einem sicheren Grundstock. Das ist ganz wichtig. Ich muss mit meinem Besitz also nicht angeben. Was ich habe, nehme ich dankbar aus Gottes Hand und genieße es. Es heißt, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wo geteilt wird, entsteht doppelte Freude. Und Jesus zeigt uns feinfühlig auch, dass wir sparen sollen. Von diesem sicheren Grundstock spricht er. Es heißt, ihr lege auf die Seite in den guten Tagen, dann hast du in den schlechten. Genau das ist so. Ohne dass wir da knauserig werden. Aber dieser sichere Grundstock, von dem spricht Paulus. Ich bin überzeugt, der Heilige Geist wird dir immer wieder Antworten geben und aufzeigen, wo und wie Veränderungen oder Entwicklung du erleben kannst. Ich ermutige dich, deinen Umgang mit dem Geld immer wieder zu überdenken und mit Jesus darüber zu sprechen. Zum Schluss noch zwei kleine Hinweise. Ihr habt im Wochenflyer das ein Blatt, den Umgang mit dem Geld. Da ist auch noch eine kleine Geldtheologie drauf, eine Hilfe zum Geben. Nimm das einfach mit und studiere es mal. Auch in dieser Situation, was du für ein Typ seist. Und in welche Situation du da oder dort mal hin und her schwanken kannst. Und lass den Heiligen Geist wirken an dir. Und das Zweite ist dieser Flyer von der Budgetberatung, der liegt hinten auf, und der Schuldensanierung. Und manchmal ist es ja ganz gut, wenn man also einen Knatsch hat mit den eigenen Finanzen. Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, seinen Cashflow zu analysieren, die Ausgaben zu stabilisieren und mögliche Schulden zu eliminieren. Der Flyer liegt da auf. Und so hoffe ich für dich, dass du deinen möglichen Knatsch mit der Kohle ablegen kannst und du mit deiner Kohle das tun kannst, was Gott ehrt. Das ist das, was ich sagen wollte. Und jetzt, hat mein Aktien-App etwas mir mitgeteilt. Da ist etwas hoch im Kurs. Daniela, kannst du uns da weiterhelfen?